would moan. Yeah. Wahrheit macht frei, ist das Thema heute. Und ich möchte mit euch ein paar Worte betrachten aus der Schrift und ein paar Wahrheiten weitergeben. Und ich glaube, wenn wir begreifen, was das mit uns macht, wenn wir begreifen, was das für uns bedeutet, dann wird es unser Leben verändern können. Ich beginne mal mit Johannes 8, Vers 31 bis 36. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus aber antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Also wir sehen, dass der Sohn uns wirklich frei macht. Und wenn wir mal den ersten Teil wieder gehen, einmal zurück, dann sehen wir, Jesus sagt hier eine Reihenfolge, und die habe ich nicht das erste Mal hier zur Sprache gebracht. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, also sie glauben an Jesus: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, also wenn ihr das tut, was ich euch gesagt habe, wenn ihr das tut, was ich euch gesagt habe, so seid ihr wahrhaft, also wirklich meine Jünger. Wenn wir Jünger sein wollen, also nicht Jünger werden wollen, das wollen wir, haben ja den Frauentag, ja. Also das meint jetzt was anderes. Wenn wir Jünger werden wollen, wenn wir Jünger sein wollen, heißt es hier, wir sollen in dem Wort bleiben, was Jesus gesagt hat. Sprich, tun, was wir wissen, was richtig ist, was in seinem Wort steht. So sind wir wirklich seine Jünger. Und dann folgt ein Satz, der uns sagt, was dann passiert. Also zuerst kommt ein Glaube, dass das Wort Gottes wahr ist. Zuerst kommt der Glaube, dass du weißt, Jesus ist für mich gestorben. Zuerst kommt der Glaube an Jesus Christus und du merkst, dass du von neuem geboren bist. Du spürst, dass in dir neues Leben ist, wobei diese Juden noch nicht mal das kannten, denn Jesus war ja noch gar nicht gestorben und auferstanden. Dann heißt es: So seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Im Tun dessen, was Jesus gesagt hat, erkennen wir die Wahrheit. Und das ist eine wichtige Sache, die wir uns klar werden müssen für unser Tun. Du wirst nicht irgendwo in eine Kirche kommen, in eine Kirche gehen, und dann passiert es nicht so, dass dein Verstand dir erstmal alles analysiert und bevor du irgendwie dein Leben auch änderst, verstehst du erstmal, dass es richtig ist, dein Leben zu ändern. Du wirst es Stück für Stück verstehen, wenn du beginnst, das Wort in Jesu Wort zu bleiben und sein Jünger zu sein. Du fängst an, sein Jünger zu sein und fängst an, das zu tun, was er sagt. Johannes 1, Vers 1 bis 4. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Wir sehen, Wort Gottes ist nicht einfach nur Buchstaben aneinandergereiht, die Worte geben. Wort Gottes ist Leben. Galater 1, Vers 11 bis 12 nochmal in diesem Zusammenhang. Galater 1, Vers 11 bis 12. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium, schreibt Paulus hier, nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Es ist wichtig für uns, dass vor uns vor Augen steht, das, was wir hier drin lesen, das, was Gott uns gegeben hat, ist nicht ein Evangelium menschlicher Art. Es ist von Gott empfangen. Weißt du, und es ist so wichtig, dass wir das wirklich im Kopf haben, im Herzen oder wo auch immer, hinter die Ohren schreiben oder wo auch immer du das gerne verorten möchtest, dass uns vor Augen steht, Mensch, was hier drin steht, hat Leben. Es ist nicht nur ein Buch, was ich lese, was Verhaltensmaßregeln bedeutet, die ich versuche irgendwie mehr oder weniger schlecht einzuhalten, sondern es hat Leben. Und die Wahrheit wird uns freisetzen. Zu was freisetzen? Was ist Freiheit? Freiheit ist ja nicht so ein komisches Vakuum, sozusagen, ich bin frei, jetzt kann ich alles tun, was ich will. Das funktioniert ja nicht. Freiheit ist die Freiheit, das zu tun, was Gott möchte, dass du tust. Freiheit ist, dass du einen direkten Zugang hast zum allmächtigen Gott. Dass du weißt, er ist für dich. Dass du weißt, er ist richtig spürbar da für dich. Er hört deine Gebete, er hält dich, egal was kommt. Du bist frei zu tun, was er möchte. Du bist frei, ihm nachzufolgen. Du bist frei dazu, nicht mehr Sünde tun zu müssen. Ich meine nicht, dass du perfekt bist plötzlich und keine Sünde niemals mehr irgendwie tust. Aber der Zwang, das Falsche zu tun, ist weg. Du bist nicht mehr gezwungen. Lass uns mal zu einer etwas längeren Bibelstelle gehen, die wir uns mal angucken wollen, und zwar 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 4, Vers 5. Paulus schreibt hier seinem geistlichen Sohn Timotheus: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Bis dahin erstmal. Paulus schreibt ihm hier: Du aber, Timotheus. Timotheus war ein geistlicher Leiter. Das war nicht jemand irgendwo, kein Neubekehrter. Bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist. Da ist ein Gedanke drin, dabei zu bleiben von dem, was man überzeugt ist. Von was bist du überzeugt? Bist du wirklich überzeugt davon, dass das hier Gottes Wort ist und dass es Leben hat? Wisst ihr, wenn die Krisen des Lebens kommen, kommen viele Gedanken, ob es nicht irgendwo anders besser ist, ob es nicht ohne Jesus Christus besser ist, ob das nicht, wenn ich das anders mache oder nicht so wie ehrlich bin, dass es dann doch besser für mich läuft. Wovon sind wir überzeugt? Paulus schreibt hier Timotheus, dass du weißt, von wem du es gelernt hast, weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben. So, Rettung durch den Glauben heißt ja hier sicherlich nicht, dass Timotheus noch kein Christ war. Natürlich war er es. Aber Rettung ist ja nicht nur, wenn wir die Bibel kennen, ist das Wort Sozo nicht nur ein Wort, was die Rettung dann, wenn wir sterben, dass wir beim Herrn sind, beschreibt, sondern auch, die dein Leben beschreibt, die es freisetzt, die dir gut tut, Dass du beim Herrn sein wirst, ist das Wichtigste auf jeden Fall. Aber du bist freigemacht von der Macht der Sünde. Da ist Rettung für dich. Die Wahrheit wird dich freimachen. Zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Natürlich die in der Schrift hier, ne? Ist gemeint. Zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Kleinen Moment. Das Fröschlein kratzt gerade. Ganz wichtig, Vers 17. Damit der Mensch Gottes, bist du ein Mensch Gottes? Ich hoffe. Der soll es richtig sein. Und dann kommt ein ganz wichtiger Satz. Für jedes gute Werk ausgerüstet. Da ist eine Orientierung drin. Da ist ein Zweck drin. Du kannst jetzt sicherlich sagen, naja, Timotheus, geistlicher Leiter. Ich will mich ja nicht vergleichen mit Timotheus. Das mag wohl sein. Vielleicht wirst du kein zweiter Timotheus und auch nicht das tun, was Timotheus getan hat. Aber ich sag dir, wir sind alle berufen, in einer bestimmten Weise zu leiten. Und wenn du für gar keinen Platz feststellen kannst, wo du leitest, was machst du mit deinem Leben? Wer leitet dein Leben? Du musst doch bestimmen in deinem Leben. Du musst doch sagen, wo es lang geht. Es ist ja nicht so, ich nehme Jesus Christus an und dann kommt irgendwo alles Gute angeflogen, setzt sich zwangsweise auf mir nieder und ich freue mich nur noch. Ich glaube, das haben wir alle schon mitgekriegt, dass das zwar sehr schön wäre, aber nicht so ist. So, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Können wir weitergehen? Und Paulus wird jetzt sehr ernst. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Also er wird sehr eindringlich. Das ist schon eine Formulierung, die uns zeigt, das ist jetzt nicht ganz easy, sondern er formuliert es sehr dramatisch. Ich bezeuge eindringlich. Und was bezeugt er? Dem Timotheus. Predige das Wort. Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe weise zurecht. Ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber, Timotheus, sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Und dann heißt es hier, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Wisst ihr, Freiheit bedeutet, dass wir das vollbringen, was Gott für uns vorgesehen hat. Das muss nicht das Werk eines Evangelisten sein. Das muss auch nicht ein Pastor sein. Aber du hast einen Zweck in diesem Leben. Du hast einen Sinn in diesem Leben. Und wir werden freigesetzt dazu, durch die Wahrheit unser Leben gut führen zu können. Wisst ihr, ich stelle mal diese Frage, wie sind wir fokussiert? Sind wir fokussiert auf unsere Bedürfnisse, dass Gott unsere Bedürfnisse erfüllt, dass Gemeinde unsere Bedürfnisse erfüllt, dass der Ehepartner unsere Bedürfnisse erfüllt, oder sind wir fokussiert auf unseren Auftrag? Versteht ihr den Unterschied? Jetzt gerade im BFP haben wir immer diese, diesen Wandel zur Zeit, dass wir sagen, praktisch Gottesdienste, Gemeinde muss auftragsorientiert sein und nicht bedürfnisorientiert. Aber auch auf uns selbst trifft das jetzt zu, dass wir lernen müssen, uns auf den Auftrag Gottes zu konzentrieren. Lass mich ein Beispiel bringen. Wenn du verheiratet bist, also wir feiern demnächst im Januar unseren 40-jährigen Hochzeitstag, das ist schon ein bisschen was, deshalb traue ich mich schon ein bisschen was über Ehe zu sagen. Wenn du eine Ehe führst, wenn du eine gute Ehe führen willst, brauchst du eine gewisse Auftragsorientierung und nicht eine Bedürfnisorientierung. Bedeutet, wir sind nicht so lange zusammen, weil es mir Spaß macht, nur dass ich von Christiane irgendwas kriege. Und wenn sie mir nichts mehr geben kann, dann suche ich mir jemand anders. Das wäre eine Bedürfnisorientierung. Ich gehe dahin, wo meine Bedürfnisse irgendwie befriedigt werden. Und sie vielleicht tut das Gleiche. Eine Bedürfnisorientierung. Ich gehe hier in die Gemeinde, solange ich meine Bedürfnisse befriedigt werden. Solange es mir Spaß macht. Was ist eine Auftragsorientierung? Also als wir geheiratet haben, haben wir sicherlich das Projekt Christliche Familie begonnen. Und ich denke, auch von Gott bekommen, klar. Gut, das Christliche Familie-Projekt ist jetzt schon irgendwie ein bisschen abgeschlossen. Kinder sind lange groß. Aber in all den Jahren waren wir auftragsorientiert. Ich stehe ein für sie, sie steht ein für mich. Unser gemeinsames Projekt musste gelingen. Punkt. Egal, wie wir uns fühlen. Und ich kann dir sagen, es gibt Zeiten, gerade wenn du Kinder groß siehst und ähnliches, es ist nicht immer so, dass du nur sagst, alle meine Träume sind jetzt wahr geworden. Ich bin verheiratet, ich habe Familie. Ne? Es ist nicht so. Ich weiß, einige haben da noch keine Ahnung, aber weißt du, da brauchst du eine Orientierung darauf, was Gott gesagt hat, was du willst. Und du willst, dass es stattfindet, dass es so kommt. Und dann tust du es. Und wenn er sich irgendwas gegenstellt, dann arbeitest du daran, dass es trotzdem klappt. Nicht klappen gibt's nicht. Punkt. Verstehst du? Diese Form der Orientierung auf unseren Auftrag ist ja jetzt nicht irgendwie besonders anstrengend und besonders übel. Also zu sagen, ich glaube, ich bleibe lieber ledig. Überhaupt nicht. Natürlich werden Bedürfnisse gestillt. Natürlich ist das Leben sogar sehr viel angenehmer, wenn man zusammen ist und sich nicht versucht, gegenseitig auszusaugen. Natürlich ist es gut, zusammen an einem Ding zu arbeiten, an einem Projekt zu arbeiten, an einem Werk zu arbeiten. Und für uns war es auch immer noch die Sache, an einer Gemeinde, an einem Ruf zu arbeiten. Ich möchte dich fragen, in deinem Verhältnis zu Gott, bist du bedürfnisorientiert? Oder bist du auftragsorientiert? Verstehst du, was ich meine? Kommst du her, weil dein Auftrag dich treibt? Oder weil du sagst, ich will meinem Auftrag gerecht werden? Oder nur, weil der Kaffee schmeckt und die Leute nett sind? Also ich übertreibe jetzt mal. Und an dem Punkt, denke ich, müssen wir darüber nachdenken, auch wie wir gestrickt sind, wie wir in unserem Leben unser Leben leben. Wenn wir seine Jünger sind, wenn wir in seinem Wort bleiben und die Wahrheit wird uns frei machen. Und weil du in seinem Wort bleibst und das tust, in unserem Fall Projekt Christliche Ehe, werden wir erkennen, was Gott weiter sagt für uns. Und unsere Ehe wird tiefer werden und unsere Beziehung wird besser werden. Wenn wir in seinem Wort bleiben, und vorwärts gehen in unserem Leben, in unserem geistlichen Leben. Und ich sag mal, ich denke, jeder von uns ist berufen dazu, mindestens eine Kleingruppe oder Ähnliches leiten zu können. Wenn du 10 Jahre Christ bist, solltest du dazu fähig sein. Oder auch schon jünger. Sind wir orientiert dazu, uns auszubilden, das Werk zu tun, dass du richtig bist, für jedes gute Werk bereit. Die Werke sind doch da. Es ist ja nicht, dass da draußen wir in Minn jetzt eine ungefähr 90% Christen hätten und wir jetzt suchen müssten, wer noch Jesus braucht. Das ist nicht der Fall. Wir haben einen Auftrag in dieser Stadt und wir müssen darauf fixiert sein. Gut, das ist jetzt mal ein kleiner Ausflug, aber das ist wirklich eine Frage an dich. Wenn du frei sein willst, wirst du dich orientieren müssen nach dem, was Gott dir zeigt, was Gott dir vorgibt, an deinem Auftrag. Und der kann für jeden von uns sehr unterschiedlich sein. Aber ein Auftrag hat er auf jeden Fall für dich, das heißt, führe dein Leben, leite dich in deinem Leben. Erste Korinther 2, Vers 14. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Das Wort, was im Griechischen hier steht für das Wort natürlich, ist seelisch. Also ein Mensch, der von seiner Seele her denkt, der nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Deine normale Seele, also was heißt, wenn du deine Seele wird nicht die Weisheit Gottes erkennen an sich, denn es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen. Es ist wichtig für uns zu wissen, denn wenn wir nicht geistlich leben, wenn wir uns steuern lassen von unserer Seele, wenn wir nicht in seinem Wort bleiben, dann passiert Folgendes mit uns. Wir können nicht sehen, dass das andere richtig ist. Wir wollen es gerne umgekehrt. Aber da, wo wir fixiert sind darauf, auftragsorientiert, sage ich nochmal, wo wir darauf fixiert sind, Gott an die erste Stelle zu setzen, wo wir darauf fixiert sind zu sagen, Gott, ich möchte für dich etwas tun, ich möchte deinen Wege gehen, da wirst du verstehen, was der Geist Gottes sagt. Da wirst du verstehen, was er vorhat. Epheser 4, Vers 17 bis 18 dazu noch. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen, also die Menschen, die Jesus nicht haben, letztendlich oder wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Und dann heißt es, eine ziemlich drastische Formulierung, sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Nun lass uns das mal übertragen auf uns. Wenn wir auf die Welt schauen, wenn wir sehen, wie sie lebt, und wenn wir sagen, oder das relativieren, dann müssen wir sagen, wir orientieren uns an etwas, von dem die Bibel sagt, sie sind verfinstert im Verstand. Das heißt ja nicht, dass sie doof sind. Überhaupt nicht. Aber entfremdet dem Leben Gottes. Du brauchst, um ein stabiles christliches Leben zu führen, um eine stabile christliche Ehe auch zu führen, um deine Familie gut zu führen, deine Kinder ordentlich zu erziehen. Du brauchst es, dass du da deinen Auftrag wahrnimmst und vorangehst, und ja, im Geist wandelst. Dass du deinen Verstand erneuerst. Römer 12, 2 sagt uns, dass wir unseren Denksinn, unsere Art zu denken erneuern sollen. Wir sollen verwandelt werden durch Erneuerung unseres Denksinnes. Unseres Sinnes steht in den meisten Übersetzungen. Aber das Wort, was da steht, ist Denksinn. Durch Erneuerung unserer Art zu denken. Das müssen wir tun. Und dann, wenn wir die Wahrheit mehr und mehr erkennen. Woran erkennen wir, dass wir auf dem Weg sind? Eigentlich eine ganz einfache Frage. Wir erkennen es daran, dass du immer mehr erkennst. Du stehst nicht. Du kannst dich fragen, stehe ich oder laufe ich im geistlichen Leben? Bin ich fest? Stehe ich immer an der gleichen Stelle? Oder kann ich sagen, wenn ich jetzt zurückgucke, ja, letztes Jahr, da war ich noch woanders, als was ich jetzt war. Daran kann ich Dinge sehen. Wir brauchen es, vorwärts zu gehen. Und ich sage euch eins, wenn du leiten willst, sei es dich oder überhaupt, auch wenn man sieht, ob jemand ein Leiter sein will oder sein kann, woran erkennst du das? Der denkt in die Zukunft. Das heißt nicht, er irgendwie fabuliert da irgendwelche Spinnereien. Aber wenn du leiten willst, du brauchst eine Sicht in die Zukunft. Wenn du eine Kleingruppe leitest, du musst sehen, ja, was kann denn da passieren jetzt im nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr? Ich weiß noch, als wir in Afrika waren, ist ja auch schon ein paar Tage her, und wir standen dann mit Jean-Pascal Kitzermina damals in so einer Schweinemastanlage, die war halbfertig. So mittendrin, ich weiß gar nicht, irgendwo auf dem Land, Schweinemastanlage, also richtig romantischer Ort, ne? Es waren glücklicherweise noch keine Schweine drin. Und er sagte, ja, hier werde ich, sobald wieder Geld da ist, werde ich das fertig bauen in 2 Jahren. Und wir sind weitergefahren, dann kam es immer wieder, das werde ich fertig bauen, dann und dann. Hier plane ich das und das. Und da wurde mir sehr klar, ein Leiter, wenn du leiten willst, auch dein Leben leiten willst, der denkt in die Zukunft. Nicht, der spinnt nicht irgendwelche Sachen, die unrealistisch sind, aber du kannst sehen, ob jemand brennt für seine Aufgabe, ob jemand vorwärts gehen will, ob jemand orientiert ist auf seinen Auftrag. Timotheus wird hier angewiesen, das Werk eines Evangelisten zu tun. Egal, ganz egal, wie es um ihn herum ist. Wir sind angewiesen, unser Leben auf die richtige Bahn zu bringen. Epheser 6 darf da mal natürlich nicht fehlen, Vers 10 bis 19, ja doch. Schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Wisst ihr, es gibt ihn. Es gibt ihn. Die Bibel sagt, da ist ein Teufel. Und sie sagt uns auch, was er tut. Die Listen des Teufels. Er lügt. Und wenn du Lügen hörst, und du wirst Lügen hören in deinem Leben, selbstverständlich, dann hast du die Wahl, wem du glaubst. Wenn wir ein Fundament haben hier im Wort Gottes und wissen, hier ist die Wahrheit, wenn wir wissen, dass die Wahrheit uns frei macht, wenn wir wissen, was die Wahrheit ist, dann glauben wir den Lügen nicht mehr. Dann wissen wir, was die Wahrheit ist. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Hört sich sehr martialisch an. Aber ich sag euch, in eurem christlichen Leben werdet ihr das erleben. Da kommen Lügen. Da kommen Unwahrheiten, da kommen Versuchungen, Dinge zu tun, die nicht richtig sind. Da kommen plötzlich Gedanken. Ja, es gab Pastoren, ja, ich sage das mal, Pastoren, die gesagt haben, praktisch Gott hätte zu ihnen gesagt, sie sollten sich scheiden lassen und eine andere nehmen. Was ist da passiert? Eine Lüge. Und wenn man lange genug nachdenkt, findet man das auch noch richtig. Eine glatte Lüge. offensichtlich für uns und wir denken, ja, wie kann man denn so reinfallen? Also wir doch nicht. Ich hoffe, wir doch nicht. Aber ich sage mal, das gibt es auch auf ganz anderem Niveau. Es gibt es in jedem Niveau, dass die Lüge kommt und die dir sagt, dass es auch ausreicht, wenn du einmal im Monat in deine Bibel guckst. Es gibt es auch die Lüge, die dir sagt, dass es ja ganz egal ist, was du dir reinziehst am Fernsehen. Es gibt so viele Lügen. Und unser Widersacher ist da wesentlich kreativer noch beim Lügen, als ich es jetzt an Beispielen bin. Glaubt dem nicht. Zweite Timotheus 1, Vers 6 bis 8. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Paulus schreibt ihm hier, du hast eine Gnadengabe empfangen. Und für dich können wir es jetzt mal vereinfachen. Überhaupt, was du von Gott empfangen hast. Du hast etwas empfangen in deinem Leben. Ich glaube auch, dass wir Gnadengaben empfangen haben, selbstverständlich. Aber was auch immer du empfangen hast von Gott, fache es doch einfach an. Lass es doch groß werden. Fache es an. Sag, ich bin auftragsorientiert. Weißt du, und auftragsorientiert fängt damit an, zum Beispiel, dass du am Sonntag vielleicht ein bisschen früher hier bist, einfach um deine Aufträge auszuführen, um die Leute in Empfang zu nehmen. Auftragsorientiert bedeutet auch, dass du verfügbar bist. Auftragsorientiert bedeutet auch, dass du ja wirklich das Ziel deiner Gemeinde mitträgst. Wir wollen, dass Menschen hier Jesus Christus finden. Und wie ich vorhin gesagt habe, in der Ehe, ja, wenn du die Orientierung hast auf dein Projekt, dann fühlst du dich auch richtig wohl in deiner Ehe. Und wenn wir orientiert sind darauf, dass diese Gemeinde ihren Auftrag ausfüllt, und wenn du darauf orientiert bist, dass du deinen Auftrag ausfüllst, dann werden wir uns in unserer Gemeinde sehr wohl fühlen. Denn sie wird wachsen. Wir treffen uns ja nicht nur hier zum Kaffee trinken. So schön das ist. Kaffee wird nicht abgeschafft. Aber wir haben einen Auftrag. Deshalb machen wir es schön hier. Deshalb wollen wir, dass es angenehm ist. Deshalb wollen wir, dass Menschen, die reinkommen, Gott sehen in unserer Mitte. Wir möchten, dass Wachstum da ist in unserer Gemeinde. Vor kurzem gab es im BFP, glaube ich, ein Treffen der Leiter. Die haben sich damit auseinandergesetzt. Wie könnte unser BFP aussehen mit 2000 Gemeinden? Das ist etwas, wo du denken kannst in die Zukunft. Ne? Jetzt sind es ungefähr 850. Dass man sich fragt, ja Mensch, wir bauen jetzt schon aus. Wir denken darüber nach. Wir strecken uns aus. Und genauso für uns als Gemeinde oder für uns als Person ist es so wichtig, fokussiert zu sein auf die Zukunft, nicht nur auf die Gegenwart, nicht nur zu reagieren, sondern was will ich? Was will ich denn mit meinem Leben anfangen? Und wenn du ganz weit zielst und ganz viel vorhast in deinem Leben und nur ein Viertel davon schaffst, dann kannst du vielleicht am Ende trotzdem zufrieden sein und sagen, Mann, da war was. Ja, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Aber guck nach vorne. Sehe zu, dass du fähig bist, das Werk Gottes zu tun. Es macht dich glücklich und es setzt dich frei. Das Wort Gottes die Wahrheit Gottes für sein Leben anzunehmen. Setz dich frei. Du wirst merken, dass du mit ihm Gemeinschaft hast. Du wirst merken, er ist für dich. Du wirst merken, wie sein Segen fließt. Und selbst wenn mal harte Zeiten kommen, und Leute, ja, es gibt harte Zeiten. Manchmal denken Menschen, wenn man hier vorne steht oder überhaupt mit auf der Kanzel mit einem Mikro, ja, die haben immer gut reden, denn die haben keine Probleme. Das ist nicht so. Die müssen nur damit umgehen. Also nicht, dass ich jetzt besonders schlimm da stehe immer im Moment. Also niemand braucht mich jetzt bedauern. Aber du verstehst, was ich meine. Es ist nicht so, wenn du irgendwo im Mittelpunkt stehst oder vorne stehst, dass du da stehst, weil du hast das Glück gehabt, du hast weniger Probleme als die anderen. Das ist nicht der Fall. Jeder, den ich kenne, hat kämpfen müssen und ist im Kampf und muss damit umgehen. Aber wo kein Kampf, ist kein Sieg. Und Siegen macht doch Spaß. Also ich möchte dich wirklich bitten, nimm den Kampf auf in deinem Leben. Frag dich, was dein Auftrag ist. Frag dich, wozu du berufen bist, was Gott mit dir vorhat. Und tue dein Werk hier in der Gemeinde als ein Werk, welches dazu da ist, dass diese Gemeinde ihren Auftrag erfüllt. Dass wer, weiß ich, dann aufs Klo geht, sieht, Mensch, hier hat wirklich einer richtig gut sauber gemacht. Oder die, wenn wie geschmückt ist und Deko da ist, die sagen ja, Mensch, richtig toll hier. Wisst ihr, das ist auftragsorientiert. Wir machen es, weil wir einen Auftrag haben. Nicht, weil wir etwas nehmen wollen, sondern wir wollen etwas geben. Und dadurch, dass wir etwas geben, empfangen wir. Ist die Musikgruppe irgendwo? Jo. Bereit? Ja. Ja. Lasst uns mit ein, zwei Liedern enden. Und wenn du hier bist und etwas festmachen willst vor Gott, dann kannst du nach vorne kommen, dass wir für dich beten, dir die Hände auflegen, wenn du krank bist. Dann wollen wir gerne für dich beten. Wir glauben, dass Gott Jesus auch geschickt hat für deine Krankheit und dass du geheilt werden wirst.